Im Anschluss wird jetzt Daniel Krischin zu uns predigen. Ich lese den Bibeltext dazu, den ich dann mit einem Gebet abschließe. Und falls es angezeigt wird, dürft ihr gerne mit einstimmen. Ansonsten, wer dabei hat, nehmt gerne eure Bibel raus. Matthäus Evangelium in Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Dann könnt ihr das auch mitlesen. Jesus sagt: Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Was wir nicht wissen, Herr, das erkläre du uns. Was wir nicht können, das tue du für uns. Was wir noch nicht sind, dazu mache uns. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Bevor wir in die Verse einsteigen, die Robert uns gerade gelesen hat, würde ich euch gerne eine kurze Geschichte mit hineinnehmen. Es ist die Geschichte einer jungen Frau namens Perpetua. Sie gehört zu den wahrscheinlich am besten überliefertsten Ereignissen aus der Antike. Perpetua lebte im 2. Jahrhundert nach Christus und in dieser Zeit flutete das Evangelium den mediterranen Raum, auch den Bereich um Karthago, dem heutigen Tunesien, da kam sie nämlich her. Und auch Perpetua hat es erwischt. Sie fand, so wie zig andere Menschen auch, zum Glauben an diesen Gott und war Teil einer kleinen Hausgemeinde. Als sie ungefähr 22 Jahre alt war, kurz nach ihrer Hochzeit und der Geburt ihres ersten Babys, hat der damalige römische Imperator im gesamten römischen Reich das Christentum für illegal erklärt. Und es brach ein regelrechter Genozid an Christen aus. Überall wurden Christen verfolgt, gejagt und ermordet. Und noch Perpetua und ihre Gemeinde sollte getroffen werden. An einem ihrer Gottesdienste am Sonntagmorgen wurden sie überrascht, verhaftet und weggesperrt. Und Perpetua war Teil einer sehr wohlhabenden Familie. Deswegen lag auf ihr ein ganz besonderer Augenmerk. Man hat versucht, besonders sie irgendwie dazu zu kriegen, sich von diesem Glauben an Jesus Christus loszusagen. Man wollte ein Exempel statuieren. Und das Einzige, was sie dafür tun musste, um zurück zu ihrem Ehemann und ihrem Kind zu kommen, wäre ziemlich simpel, vor einen Altar zu treten und zu sagen, nicht Jesus ist mein Herr, sondern Cäsar, der Kaiser ist mein Herr. Und das wäre es gewesen. Sie war halt stadtbekannt und man hat versucht, dass sie irgendwie dadurch Einfluss auf andere heimliche Christen nehmen können. Und nicht nur die Machthaber Karthagos haben Druck auf sie ausgeübt, auch ihr Vater, ihre ganze Familie und besonders der Vater. Er hat ihr gesagt, denk an deine Familie, die du zerstörst. Denk an deinen Mann und an dein Kind, das nicht ohne dich leben kann. Hab Mitleid mit deinem Baby und sag Nein zu Jesus. Was für eine brutale Last muss das sein? Wie grausam muss so eine Entscheidung sein? In einer Nacht im Gefängnis hatte Perpetua dann einen Traum. Sie träumte von einer riesigen grünen Wiese. Und auf dieser Wiese waren unzählige Schafe. Und mittendrin stand der Hirte und er hat seine Schafe zu sich gerufen. Und als sie wieder aufwachte, hatte sie einen unfassbaren Frieden auf dem Herzen und ihre Entscheidung war gefallen. Sie wurde dann im römischen Gericht nochmal vorgestellt und ihr wurde nochmal gesagt, wenn du nicht kooperierst, dann wirst du hingerichtet. Doch Perpetua blieb dabei. Und damit unterschrieb sie ihr Todesurteil. Und sie war damit nicht alleine. An diesem Tag wurden zig andere Christen zum Tod in der Arena verurteilt. Der christliche antike Schriftsteller Tertullian, der beschreibt, was an diesem Tag passiert ist. Und er erzählt, wie diese Gruppen von Jesus-Nachfolgern vom Gefängnis zur Arena marschiert sind. Und er sagt aus, es sah aus wie ein Marsch in den Himmel. Sie gingen erhobenen Hauptes mit aufrichtigen und freundlichen Gesichtern. Und unterwegs sangen sie einen Psalm. In der Arena angekommen, wurden sie dann wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und das, was die Tiere dann übrig gelassen haben, haben die Gladiatoren erledigt. Tertullian beschreibt diesen Tag als großen Sieg Gottes. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auf diese Geschichte reagieren kann. Die erste ist, man ist wirklich beeindruckt und fasziniert von dem Heldenmut dieser jungen Frau. Was für ein Gottvertrauen. Und die zweite, und das ist die deutlich menschlichere Reaktion, wäre festzustellen, wie unfassbar gestört das eigentlich ist. Wenn ich diese Geschichte einem komplett säkularen Menschen erzählen würde, dann wäre die Reaktion darauf vollkommenes Unverständnis. Wie kann ein Gott, der seine Menschen liebt, so etwas von ihnen erwarten? Wie? Das Interessante ist, dass Jesus uns so etwas in der Art sogar verspricht. Und dann sagt er auch noch, wir sollen uns freuen, wenn es uns trifft. So skurril sich das auch anhört, aber wir haben es eben gelesen. Hier habt ihr es nochmal. Matthäus 5, lest es gern mit. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleugnen, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Diese Verse hier sind Teil der sogenannten Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen sind der Anfang der Bergpredigt. Die Bergpredigt war eine Predigt, die Jesus selbst gehalten hat. Und innerhalb dieser Predigt ist der große Lebensentwurf von Jesus drin. Also Jesu große Idee, wie ein Leben mit ihm, aber auch mit anderen Menschen aussehen könnte. Und ganz am Anfang dieses Lebensentwurfs macht er klar, dass sowohl Leid als auch Verfolgung irgendwie ziemlich normal ist. Es sieht nicht so aus, als ob es für Jesus eine Frage wäre, ob man seine Nachfolger verfolgt. Es ist irgendwie selbstverständlich. Und aus seiner Aussage bestätigt sie sich mit der Zeit. Denn Perpetua war bei weitem nicht die Einzige. Sie war nicht die Einzige in der frühen Kirche. Wir wissen nicht genau, wie viele Märtyrer es gab. Historiker vermuten, es ging in die Millionenhöhe. Also Millionen von Christen wurden abgeschlachtet. Und das allein in den ersten 3 Jahrhunderten. Und jetzt könnte man dieses dunkle Kapitel der Menschheitsgeschichte als Barbarei einer unaufgeklärten Welt abstempeln. Allerdings muss man sagen, dass es heute gar nicht so viel besser ist. Vielleicht ist es sogar schlimmer. Laut Open Doors werden aktuell ca. 360 Millionen Menschen für ihren Glauben an Jesus Christus verfolgt. 360 Millionen werden diskriminiert, unterdrückt und verfolgt. Und in besonders krassen Situationen droht ihnen auch eine Haftstrafe und vielleicht sogar der Tod. Und die Frage ist doch, warum ist das so? Ich meine, auch wenn es für die Bibel ziemlich klar ist, dass das so ist, kommt doch die kindliche Frage hoch, warum? Warum verfolgt man Christen? Warum war Christ zu sein damals so ein Verbrechen und ist es in Teilen unserer Welt immer noch so? So ein Verbrechen, dass man deswegen Menschen gejagt hat. Warum? Weil Christen nicht nur ihre Nächsten lieben sollen, sondern auch ihre Feinde? Weil sie dazu berufen sind, das Gute und den Frieden für ihre Gesellschaft zu suchen? Zu all dem werden wir in Gottes Wort aufgefordert. Warum sind sie dann also für so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende so eine Bedrohung? Nun, es gibt ziemlich sicher unterschiedliche Antworten darauf und je nach Region wird die Antwort wahrscheinlich auch anders ausfallen. Aber was alle miteinander gemeinsam haben, sie alle haben einen Grund gemeinsam. Und dieser Grund liegt in unserem Text versteckt. Schaut gerne nochmal drauf. Sie werden verfolgt, weil sie zu Jesus gehören, weil sie seinen Willen tun. Sie gehören dem Himmelreich an. Und wenn man das tut, dann stimmt man automatisch einer simplen Aussage zu, nämlich Jesus Christus ist der Herr. Jesus ist der Herr, er ist der König dieses Königreichs, in dem du und ich leben. Er ist der Herr und wir ordnen uns ihm unter und leben nach seinem Willen. Und das hört sich für dich wahrscheinlich jetzt recht harmlos an, doch steckt hinter dieser Aussage, hinter dieser Behauptung eine ganze Menge. Und Menschen zu allen Zeiten hatten Schwierigkeiten mit dieser Position. Denn hinter dieser Aussage steckt ein Absolutheitsanspruch Gottes. Wenn Jesus nämlich der Herr ist, dann ist der römische Kaiser nicht der Herr. Wenn Jesus der Herr ist, dann ist es letztendlich kein anderer Herrscher. Es ist kein einzelner Mensch, kein Regime, kein Imperium, keine Weltanschauung, keine Ideologie und auch keine andere Religion. Es ist niemand. Es ist nur er. Er ist die ultimative Autorität, die über allem anderen steht. Und diese Überzeugung stellt eine echte Bedrohung für den römischen Kaiser damals und auch für viele Machthaber verschiedener Diktaturen in der heutigen Zeit dar. Denn wenn Jesus der Herr ist, dann muss der Rest sich unterordnen. Und nicht nur mächtige Menschen, damit wir das richtig verstehen. Wir alle. Wenn Jesus der Herr ist, dann hat er ein Mitspracherecht, wie du und ich leben. Wenn Jesus der Herr ist, muss der Rest sich unterordnen. Das ist letztendlich der Grund, warum so viele Menschen so ein Problem mit dieser Aussage haben. Und Freunde, ich sage es euch, es ist grausam, wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, was Menschen wegen dieser Überzeugung erdulden müssen. Ich habe mich, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich durch ein paar Geschichten durchgelesen und eine ist mir hängen geblieben und ich kam an ihr nicht wirklich vorbei. Es ist die Geschichte eines 12-jährigen Jungen aus Indiens. Gott ist ihm begegnet und er war so überwältigt von Freude von dieser Begegnung, dass er nach Hause gelaufen ist zu seinen Eltern, um diese Begegnung mit ihnen zu teilen. Als Reaktion darauf wurde er dann von seiner gesamten Familie brutal prügelnd durchs Dorf gejagt und dann verstoßen. Ein Kind! Ihr lieben Christen wurden schon immer verfolgt. Und die Bibel macht da nicht wirklich einen Hehl draus. Sie ist ziemlich klar darin. Es fing mit Jesus an. Wenn du seine Geschichte kennst, dann wirst du wissen, dass auch er verfolgt, misshandelt und letztendlich getötet wurde. Und bei seinen Nachfolgern ging es 1:1 genauso weiter. Sie alle wurden verfolgt und letztendlich auch umgebracht. Christen wurden schon immer verfolgt. Angefangen bei den römischen Arenen, über die Scheiterhaufen der Reformation bis hin zu jetzt, zu den Konzentrationslagern Nordkoreas. Und wenn man mit dieser Tatsache konfrontiert wird, dann ist es für uns, die hier im Westen leben, erstmal nicht so schön. Aber ich glaube, dass wir, die hier im Westen leben, denen es wirklich gut geht, die ihren Glauben frei ausleben können, ich glaube, wir müssen uns zwei Tatsachen sehr bewusst machen. Die erste Tatsache ist, dass das Leiden unserer verfolgten Geschwister uns alle deutlich mehr schmerzen sollte, als es das meistens tut. Wir dürfen in Deutschland Gott sei Dank frei unseren Glauben ausleben. Und weil wir das tun, vergessen wir sehr oft, wie es anderen Menschen weltweit damit eigentlich geht. Und das ist wahrscheinlich auch recht normal, würde ich sagen. Wozu uns Gottes Wort aber herausfordert, ist Folgendes, Hebräer 13. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis. Und an die Misshandelten, als wäre es euer eigener Körper. Die Bibel beschreibt uns Christen als eine große Gemeinde weltweit. Wir sind eine gemeinsame Glaubensfamilie. Und als Familie feiert man gemeinsam, aber man leidet auch gemeinsam. Man stützt einander, gerade in schwierigen Zeiten. Und die Frage ist, tun wir das? Ab und an mal ein Gebet. Und mir geht es ja genauso. Aber das heißt noch lange nicht, dass das richtig ist. Deswegen, das Leiden unserer verfolgten Geschwister sollte uns deutlich mehr schmerzen, als es das meistens tut. Und wir sollten deutlich mehr für sie einstehen, sowohl im Gebet als auch mit anderen Ressourcen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, nur weil wir aktuell nicht unter Verfolgung leiden, heißt das noch lange nicht, dass es immer so bleiben wird. Wenn man sich die letzten 70, 80 Jahre in unserem Land anschaut und die dann in Relation zur gesamten Geschichte stellt, dann ist das, was wir hier in Deutschland erleben, eine absolute Ausnahme. Ansonsten wurden Christen eigentlich immer verfolgt. Selbst im christlichen Europa wurden unterschiedliche christliche Gruppierungen verfolgt. Nur weil wir jetzt frei unseren Glauben ausleben können, heißt das noch lange nicht, dass es immer so bleiben wird. Und wenn man den Experten, sage ich mal, die Prognosen, wenn man denen glauben kann, dann ist es ziemlich sicher, dass es nicht so bleibt. Und das merken wir auch in den Veränderungen in unserer Kultur. In unserer Kultur haben wir aktuell so eine Romantisierung der Antike. So als ob die griechisch-römische Epoche das größte Gut mit sich gebracht hat. Das fing in der Aufklärung an. Man wollte das Denken, die Werte und die Überzeugungen der Antike in unsere moderne Welt hineintragen. Und das hat man auf verschiedenen Wegen versucht. Wenn du mal in den USA warst, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass ein Teil der USA nach einem antiken Vorbild erbaut wurde. Du hast Monumente und Statuen. Man hat sogar versucht, das alte Rom so ein bisschen aufzubauen. Es hat nicht ganz geklappt. Und doch wurde das Denken des Westens sehr stark in diese Richtung gebracht. Wenn man das analysiert, dann stellt man fest, dass es gibt keine andere Kultur, die so viele Parallelen, was die Denkmuster angeht, mit uns aufweist, wie die griechisch-römische. Und es gab auch wohl keine andere Kultur, die so konträr zum Christentum stand und deswegen Christen brutal verfolgt hat, wie die griechisch-römische. Das sollte uns zu denken geben. Nur weil wir aktuell keine Verfolgung erleben, in dem Sinne, heißt das nicht, dass es immer so bleiben wird. Und für Jesus ist das so klar. In Matthäus 24 sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und er gibt ihnen einen Ausblick auf die Zukunft. Er beschreibt ihnen ungefähr, wie die Zukunft aussehen wird. Und da sagt er Folgendes: Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. So ging es unzähligen Männern und Frauen, die uns vorhergegangen sind. Und so geht es 360 Millionen Menschen aktuell auf dieser Welt. Und zu all diesen Menschen sagt Jesus hier in unserem Text diese vielleicht so sarkastisch klingenden Worte: Wie glücklich sind die, die man verfolgt. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden. Freut euch und jubelt. Es hört sich irgendwie schon sehr sarkastisch an. So als ob er sich hier eigentlich verspricht. Das kann man doch nicht ernst meinen. Wovon redest du hier, Jesus? Ich meine, ist Verfolgung gut oder schlecht? Das ist schlecht, das ist keine Fangfrage. Das ist schlecht, da gibt es nichts Gutes dran. Und doch sagt Jesus, freut euch, wenn es euch trifft. Seid glücklich. Wenn es für dich schon seltsam klingt, dann kann ich dir garantieren, dass es für die Leute, die Predigt damals gehört haben, wahrscheinlich ziemlich genauso geklungen hat. Denn es ist gar nicht so leicht, das zu übersetzen, was Jesus hier gesagt hat. Es gibt ja ein kleines Sprachproblem. Das Wort, was wir hier für glücklich haben im Griechischen, ist das Wort Makarios. Und es ist nicht so leicht zu übersetzen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung gerade auf deinem Schoß liegt, steht da vielleicht nicht glücklich, sondern selig. Also selig sind die, die verfolgt werden. Und es gibt einige englische Übersetzungen, die benutzen das Wort blessed. Also gesegnet sind die, die verfolgt werden. Also man ist sich nicht wirklich einig, wie man das am besten übersetzen kann. Und es gibt einige Theologen, die schlagen vor, dass man stattdessen das Wort glücklich, oder besser gesagt, nee, nicht glücklich, sondern das haben wir ja, sondern Glückwunsch benutzt. Also dass man Makarios mit Glückwunsch benutzt. Und es ist immer noch nicht perfekt, aber es kommt dem, wie es damals benutzt wurde, ziemlich nah. Man hat es benutzt, um Leute zu gratulieren. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job hättest oder es gäbe Nachwuchs in deiner Familie oder zu einer Hochzeit, dann würde man sagen, Makarios, ich freue mich so für dich. Glückwunsch, das ist großartig. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde diesem Jungen aus Indien begegnen, während er aus seinem Dorf kommt. Und ich würde sagen, Glückwunsch, freu dich und jubel. Worüber redest du hier, Jesus? Ihr Lieben, auch wenn sich das auf den ersten Blick so seltsam und widersprüchlich anhört, ich glaube, dass Jesus ganz genau wusste, wovon er hier gesprochen hat. Denn wozu er gratuliert, ist nicht die Verfolgung an sich, sondern eher der Grund für die Verfolgung. Und der Grund ist, weil sie Jesus als Herrn haben, weil sie zu ihm gehören. Jesus sagt nicht, dass sie zu beneiden sind, weil sie verfolgt werden, sondern dass sie zu beneiden sind, weil sie zu ihm gehören. Er sagt hier im Prinzip, hey, du wirst verfolgt, misshandelt, gefoltert, ausgegrenzt, ausgestoßen. Und das wegen mir? Glückwunsch. Dir gehört mein Reich. Mein Reich, in dem ich König bin, in dem ich herrsche, es ist für dich. Glückwunsch. Du bist willkommen. Setz dich an meinen Tisch. Also die Zugehörigkeit zu Gottes Reich ist scheinbar für Jesus so wertvoll, dass er ihn dazu gratuliert, obwohl sie verfolgt werden. Es ist also eine brutal gute Nachricht, dass dazu gratulierend werden kann, obwohl sie gerade verfolgt werden. Und wenn wir verstehen wollen, warum das so eine gute Nachricht ist, dann müssen wir begreifen, was Jesus meint, wenn er von seinem Reich spricht. Das Wort Reich wird in unserem Sprachgebrauch eigentlich kaum noch verändert und hat ein Stück weit natürlich auch mit der Geschichte unseres Landes zu tun. Aber ich versuche euch mal zu erklären, was er damit meint. Runtergebrochen kann man sagen, dass Gottes Reich ein Ort ist, in dem Jesus als König herrscht und wir unter seiner guten Herrschaft mit ihm zusammenleben. Das ist im Prinzip der Urzustand des Menschen. Wenn wir an den Anfang unserer aller Geschichte gehen, dann lesen wir in Genesis 1, dass Himmel und Erde zusammen waren. Gott und Mensch haben zusammengelebt. Sie waren nicht voneinander getrennt. Es war eine Realität. Bis dann dieser Konflikt, den die Bibel Sünde nennt, diese beiden Gewalten voneinander getrennt hat. Und von da an beginnt Gott mit seiner Mission. Und was ist seine Mission? Wir haben es in der letzten Predigtreihe gelernt. Seine Mission ist es, Himmel und Erde, Gott und Mensch, wieder zusammenzubringen, wieder eins zu machen. Und Gottes Reich beschreibt den Raum hier auf unserer Erde, wo das passiert, wo Menschen unter Gottes guter Herrschaft mit ihm zusammenleben. Es beschreibt das und auch hier drin. Gottes Reich ist da, wo Jesus mit seinen Nachfolgern zusammenlebt. Es ist ein gemeinsames Leben unter seiner Herrschaft. Und innerhalb seines Reiches gibt es so ein kleines Paradoxon, das gar nicht so leicht zu verstehen ist. Wenn du ein fleißiger Leser der Evangelien bist, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn Jesus von seinem Reich spricht, dann redet er manchmal davon, als ob das Reich schon mitten unter uns ist, als ob wir schon jetzt darin leben. Und manchmal spricht er davon, als ob es erst kommt, als ob es noch in der Zukunft liegt. Und auch hier in unserem Text. An einer Stelle sagt er, denn ihnen gehört das Himmelreich, also jetzt. Und dann später sagt er, auf euch wartet ein Lohn im Himmel, also in der Zukunft. Das heißt, Gottes Reich ist scheinbar schon da und noch nicht. Was ist jetzt richtig? Nun, beides. Gottes Reich ist schon angebrochen, teilweise. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Gottes Reich ist da, wir leben mit ihm, aber noch nicht ganz. Denn er ist noch nicht wiedergekommen, so wie er es versprochen hat. Er hat sein Werk noch nicht komplett vollendet, also es liegt noch in der Zukunft. Und wir warten darauf, bis seine Herrschaft endgültig anbricht. Theologen bezeichnen diesen paradoxen Zustand als das schon jetzt und noch nicht. Es ist eine gegenwärtige Erfahrung und ein zukünftiges Event. Gottes Reich ist schon jetzt da und noch nicht. Wir fühlen es, wir erleben es, wir können es sehen, aber auch noch nicht ganz. Und wir warten darauf, dass es in seiner ganzen Kraft und Schönheit kommt. Und es gibt wohl kaum jemanden, der diese theologische Wahrheit besser versteht als unsere verfolgten Geschwister. Nicht, weil sie es unbedingt kognitiv so gut begreifen können oder besser begreifen können, sondern weil es die brutale Realität des Lebens darstellt. Stellt euch mal einen jungen Mann aus dem Iran vor. Jesus begegnet ihm. Und Gottes Reich bricht in ihm aus. Er schenkt ihm ein neues Leben. Neue Freude, neue Liebe. Er lebt mit ihm und es ist da. Gottes Reich ist schon jetzt da, aber noch nicht ganz. Denn er muss dieses Reich geheim halten. Ansonsten drohen ihm brutale Repressalien. Und nicht nur ihm, sondern auch seinen Mitmenschen und seiner Familie. Also Gottes Reich ist schon da, er lebt mit Jesus, aber noch nicht ganz. Denn er lebt in einer kontinuierlichen Gefahr, dass das rauskommt. Er ist schon gerettet, er ist mit Jesus unterwegs. Aber es ist noch nicht so vollkommen, weil alles um ihn herum eigentlich nur droht, es aufliegen zu lassen und ihn deswegen leiden zu lassen. Was muss das für eine Spannung sein, so ein Leben zu führen?
Es muss ein Mix sein aus echter Freude und Erfüllung und auch Angst, Gefahr. Es muss eine Katastrophe sein. Und ich kann nicht im Mindesten nachfühlen und auch nicht wirklich erklären, wie sich dieses schon jetzt und noch nicht für sie anfühlt. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich ein kurzes Video an. Dieser junge Mann, von dem ich eben gesprochen habe, sein Name ist Mohammed Reza. Er durfte auf wundersame Weise zu Gott finden. Und auch wenn er zuerst den Mund hält, kann er irgendwann nicht mehr anders und fängt an, seinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Und genau das wurde ihm letztendlich zum Verhängnis. Also, Film ab. Das ist die Geschichte von Mohammed Reza, ein Gesicht der Verfolgung.
Obwohl das Gefahr groß war, trotzdem habe ich ignoriert und für meinen Kollegen über Jesus erzählt. Und dann plötzlich hat jemand oder mehrere Leute von einer Behörde, das heißt SEPA, und sie haben mich von hinten erwischt mit Handschellen und sie haben eine Tüte aus Stoff, also das war schwarz, sie haben meinen Kopf versteckt und in einem Auto einfach reingeschmissen. Dann habe ich einfach erstmal habe ich meine Hose nass gemacht, das war ganz schlecht, aber ich habe ganz laut geschrien, was macht ihr, was wollt ihr von mir? Aber sie waren still und sie haben gar nicht geantwortet. Dann waren wir unterwegs, ich weiß nicht wie lange, eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis wir im Untersuchungsraum waren. Aber die ganze Zeit, und ich war auch 2 Tage in diesem Untersuchungsraum, und diese Tüte aus Stoff, das war schwarz, und das war ganze 2 Tage in meinem Kopf, und ich konnte gar nichts sehen und habe ich gar nicht bekommen. Ich war Durst, ich war Hunger, ich war ganze Tag im Boden, und sie haben ein paar Mal versucht, mich zu stehen zu behalten. Und während sie mich geschlagen hat, stand ich also einfach. Ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen? Das war wie ein Gefängnis. Dann habe ich gedacht, das Beste kann ich Jesus vertrauen. Weil er kann mich wieder retten von dieser schlechten Situation. Denn das war Katastrophe in diese 2 Tage. Ja, wie ich gesagt habe, ich dachte, dass sie bringen mich um. Und mit so viel Bedrohung. Sie wollten meine Frau vergewaltigen, sie wollten sie töten, sogar meine Eltern, ihre Eltern. Sie haben einfach so viel schlecht, sie haben mich beleidigt. Das kann ich nicht vergessen, sie haben mich geschlagen. Es gibt noch ein Zeichen auf meinem Fuß. Und meinen Kopf haben sie auch gegen Wand geschüttelt. Sie haben mich gefragt, ob ich die anderen Christen als Freund oder als die Kollegin in die Hauskreise, die ich dort war. Aber ich habe gesagt, ich kenne niemand. Ich wollte nicht auch diese Gefahr für diese Gemeinde auch machen. Es gibt so viele Folter, wenn man ins Gefängnis ist, es ist egal was, aber beim Christentum hat man ganz stark und ganz schlimme Folter. Ich habe gedacht, dass sie bringen mich um auf alle Fälle. Weil das ist eine große Schuld, wenn man Muslim ist und wenn man von Muslim Christ geworden ist. Das ist ganz schlecht. Ich war halb tot. Dann musste ich sagen, nein, ich bin Muslim. Wer hat gesagt, dass ich Christ bin? Das Ziel war, dass sie mich vom Christentum wegmachen. Und sie haben erzählt, ja, das ist falsch. Gibt es Jesus, aber Jesus ist nur Prophet. Wir respektieren Jesus als Prophet, aber du musst nicht glauben und du darfst nicht glauben, dass Jesus unser Gott ist. Das ist falsch, aber verzweifelt war ich auch. Ich habe Zweifel, was kann ich jetzt machen? Bin ich in einem richtigen Weg? Oder habe ich falsch gemacht? Aber auf der anderen Seite wusste ich, dass ich nicht in einem falschen Weg bin. Das war auch ein Wunder. Das hat Jesus mich etwas getan hat, damit ich nicht etwas falsch fühle oder spüre, und habe gesagt, Jesus, ich bin jetzt ins Gefahr und ins Gefängnis. Du hast mich eingeladen eigentlich, und du hast mich gefunden, weil du Gott bist. Du hast die Macht. Und ich wusste, ich hatte etwas in meinem Herz, dass er mich rettet. Und ich war fast 100% sicher, obwohl ich so viel Angst gehabt habe. Nach ein paar Tagen kommt mein Freund, der mich rausgeholt hat und hat mich gesagt und gewarnt, dass du jetzt den Iran verlassen musst. Also nicht nur du, sondern meine Frau auch. Weil die Männer, die waren zwei Männer aus Sepa, die wollten mich immer fragen und haben gesagt, wir können dich einfach umbringen. So wie viele Christen, die wir jeden Tag machen. Es ist ganz einfach. Und deshalb dachte ich mir am besten, dass wir vom Iran so schnell wie möglich ist fliehen. Und wir haben viel Angst gehabt. Und wir dachten, das geht nicht einfach vom Iran weg. Aber zum Glück, ich sage, das war auch ein Wunder, dass Jesus uns geholfen hat, um vom Iran zu fliehen. Hat Jesus gesagt, werft ihr eure Sorge an mich, damit ihr frei fühlt. Ich habe auch meine Sorge zu Jesus geworfen. Ich muss zu Jesus geben, weil Jesus kann alles machen, was du denkst. Also ich fühle mich total frei und mache ich mir keine Sorge. Dann sind wir rausgekommen und das hat 4-5 Monate gedauert, bis wir vom Iran nach Deutschland kommen. Die Sache, die ich jetzt verloren habe, die sind nicht so wichtig, weil ich habe dagegen einen guten Gott gefunden. Also Jesus gibt mir alles wieder. Es ist ganz egal, dass ich mein Auto, mein Job, mein Geld, meine Familie, mein Land, alles verloren habe. Es ist jetzt ganz egal und nicht so wichtig. Das Wichtigste war, fehlte mir Gott in meinem Leben. Das habe ich mir gewünscht, Gott mehr als jetzt kennenlernen. Viele sagen, ich habe Jesus gefunden. Aber ich würde sagen, Jesus hat uns gefunden. Also wir sind Mensch. Eigentlich Jesus hat uns gefunden. Und dafür kann man echt dankbar sein, dass Jesus wir ausgewählt hat, dass wir zu ihm gehen dürfen. Das finde ich toll. Und ich glaube, am wichtigsten ist auch, dass wir in unserem Glauben fest bleiben. Wir bleiben treu. Wir beten immer.
Mohammed Reza und seine Frau leben jetzt schon nun einige Jahre hier in Deutschland. Und was mich an ihrer Geschichte so fasziniert ist, dass das, was er an Gott hat, so viel größer ist als das, was ihm weggenommen wurde, als das, was noch nicht da ist. Also Gottes Reich in ihm ist so viel größer als das, was noch nicht da ist, was noch fehlt, was das Schmerzhafte ist. Und genau das meinte Jesus hier in unserem Text, als er gesagt hat, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Reich nicht erst, wenn sie sterben oder sonst irgendwann, sondern schon hier und jetzt. Schaut mal drauf, es ist im Präsens geschrieben. Es geht um die Gegenwart. Gottes Reich ist da, schon jetzt. Es ist inmitten von Schmerz da, inmitten von Angst, inmitten von Leid. Es ist da. Und Sie alle, all die 360 Millionen, du und auch ich, Wir gehören da dazu. Und genau dazu gratuliert Jesus. Glückwunsch. Ihr seid ein Teil von mir. Freut euch und jubelt. Aber es ist nicht nur das, denn Jesus sagt in unserem Text nicht nur, denn ihnen gehört das Himmelreich, sondern da kommt noch etwas. Er beschreibt es hier als Lohn. Auf euch wartet ein Lohn im Himmelreich. Also schon jetzt und noch nicht. Da kommt etwas dazu. Und was er damit sagen will, ist, dass er früher oder später aus diesem schon jetzt und noch nicht irgendwann ein Jetzt und für immer machen wird. Dass er irgendwann das, was er am Kreuz begonnen hat, zu einem Ende bringen wird. Und wisst ihr, wie es dann sein wird? Offenbarung 21 beschreibt es uns. Ich lese ab Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu. Freunde, die Seligpreisungen sind unsensibel und eine brutale Illusion. Es sei denn, dieser Gott verspricht im gleichen Atemzug, dass er dem Leiden und dem Schmerz irgendwann ein Ende setzen wird. Nicht, weil er die Verfolgung direkt wegnimmt, sondern weil er ihnen eine Perspektive gibt. Eine Hoffnung auf die Zukunft. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und genau das tut er. Er hat versprochen, dass Himmel und Erde sich nicht nur begegnen werden, sondern dass sie wieder eins sein werden. Und weil er das tut, lade ich euch ein, jetzt gemeinsam aufzustehen, vor unseren Gott zu treten und zu ihm zu singen. Ihr Lieben, die Ewigkeit ist unser Zuhause und das schon jetzt. Amen.